Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Grund zur Angst haben wir in diesen Corona-Zeiten ja genug. Aber in der Bibel steht doch laufend: Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Dringt das überhaupt noch zu uns durch? Heute ist Reformationsfest. Da denken wir an die theologischen Erkenntnisse und an die Errungenschaften der Reformationszeit. Und ich frage mich, ob wir uns von den Männern und Frauen der Reformationszeit nicht eine Scheibe Furchtlosigkeit abschneiden können. Warum waren die im Ernstfall so furchtlos? Und wie können wir das heute leben? Darum geht's in dieser Predigt. Viel Freude beim Zuhören. Heute ist das Reformationsfest, liebe Gemeinde. Und das Reformationsfest, das ist der Sonntag nach dem 31. Oktober, dem Reformationstag. An diesem 31. Oktober des Jahres 1517 hat Martin Luther seine 95 Thesen veröffentlicht und damit einen Stein ins Rollen gebracht, der alles verändern sollte. Die Reformation. Und gestern, am 31. Oktober, am Samstag, haben Leute aus unserer evangelischen Jugend in ganz Hildritzhausen 50 Kindern, die das haben wollten, so einzelne Tüten gebracht mit Infos, Gedanken zur Reformation und zum evangelischen Glauben und mit Bastelideen und was zum Lesen. Ich fand das eine ganz tolle Aktion, war gut vorbereitet, und durch diese Aktion haben die Kinder auch was davon mitbekommen, dass gestern nicht nur Halloween war, sondern der Reformationstag. Wir denken in diesen Tagen an die theologischen Erkenntnisse der Reformation, an die Errungenschaften der Reformationszeit. Wir denken dran, was Leute wie Martin Luther bewegt haben, aber auch die, die bei uns als Reformatoren unterwegs waren, also Ambrosius Plarer, der war für Hildritzhausen zuständig, oder auch Johannes Brenz. Heute geht es mir vor allem um die Furchtlosigkeit und den Mut der Reformatoren. Natürlich hatte Luther auch Angst. Und zwar gewaltig. Und wir feiern ihn ja nicht als Helden oder gar als Heiligen. Ich denke da nur an diesen Reichstag in Worms 1521. Da stand Luther vor dem Kaiser und vor dem Gesandten des Papstes und rings um ihn herum alle wichtigen Leute des Landes. Und er sollte seine Schriften widerrufen. Aber Luther weicht nicht. Bleibt bei seiner Sache. Später hat man dann diesen Satz erfunden und ihm in den Mund gelegt. Luther hätte da gesagt: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Wir wissen, das ist eine Legende, aber inhaltlich passt es ziemlich gut. Und kein Wunder, dass dann kurz danach der Sponti-Spruch hinterhergeschoben wurde für den Kaiser, der auf seinem Thron saß, Luther gegenüber, der soll dann gesagt haben: Hier sitze ich, ich kann auch anders, Gott helfe dir. Ist nicht ganz historisch, aber naja, ist was dran, denn die Sache war absolut lebensgefährlich. Es war nicht selbstverständlich, dass jemand wie Luther aus dieser Sache wieder lebend rauskam. Da gibt es viele Beispiele in der Geschichte vor Luther und auch direkt danach. Ich denke nur mal an die beiden Männer Johannes Esch und Heinrich Föß. Die wurden nur 2 Jahre später in Brüssel als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil sie evangelisch gepredigt haben und auch unter der Folter von Luthers Lehre nicht ablassen wollten, von ihren reformatorischen Erkenntnissen. Das waren die ersten evangelischen Märtyrer. Es war gefährlich in dieser Zeit. Und ich stelle mir das so vor, dass Martin Luther als er da vor dem Kaiser stand, am Reichstag in Worms, die Knie geschlottert haben. Aber furchtlos ist nicht dasselbe wie angstfrei. Man kann furchtlos sein, auch wenn man noch Angst hat. Luther jedenfalls blieb bei seinen reformatorischen Erkenntnissen. Und diese furchtlose Haltung Luthers, die spüren wir auch in diesem Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Dem Psalm 46, der Luther zu diesem Lied inspiriert hat, dem haben wir vorher miteinander gebetet. Und in diesem Psalm, das finde ich das Schöne, wenn man den in einem Satz zusammenfasst, dann kann man sagen, in allem Chaos der Welt bleibt Gott unser Schutz. Denken Sie nur an die ersten Worte dieses Psalms. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Was für starke Bilder! Die große Not, Weltuntergang, die Berge versinken ins Meer, weil das Meer mit all seiner Kraft an die Klippen schlägt und diesmal nicht die Wellen brechen, sondern die Klippen. Was für starke Bilder. Und trotz dieser Katastrophenbilder gilt, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Er ist unsere Hilfe. Welche Katastrophen uns auch treffen mögen, sei es eine unheilbare Krankheit, sei es Streit oder gar Hass oder gar Gewalt, sei es Trennung oder Schmerz oder Verzweiflung, sei es eine gesellschaftliche Ausnahmesituation in einer Pandemie. Welche Katastrophen uns auch treffen mögen, Gott bietet uns Schutz und ist unsere Hilfe. Deshalb sind wir in solchen Katastrophen nicht schutzlos einfach ausgeliefert. Gott hat schon so oft gezeigt, dass er ein starker Helfer ist. Er ist für uns eine uneinnehmbare Fluchtburg. Vielleicht haben Sie sich gewundert, dass Luther groß schreibt, ein feste Burg ist unser Gott. Und das Wort Burg kommt im Psalm 46 gar nicht vor. Aber Luther hat ja diesen Psalm übersetzt und hat gesehen, schon das erste Wort, Gott ist unsere Zuversicht. Schon dieses Wort Zuversicht heißt wörtlich übersetzt eigentlich Zufluchtsort, Fluchtburg. Und deshalb kam er auf diesen Liedtitel, ein feste Burg ist unser Gott. Und über diesen Psalm hat er sich auf Lateinisch dann in einer seiner Bibeln drüber geschrieben, Deus est refugium, das Wort Refugium kennen wir, Zufluchtsort. Und dann dieses Lied. Wir singen es nach der Predigt, wenn Sie es anschauen möchten, die Nummer 362 im Gesangbuch. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind. Wie ernst er es jetzt meint. Groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Dieses Lied ist das evangelische Kampflied schlechthin geworden. Es gab im 16. Jahrhundert katholische Gegenden, in denen stand auf das Singen dieses Liedes in der Öffentlichkeit Gefängnisstrafe. Da wurden Leute ins Gefängnis geworfen, weil sie dieses Lied gesungen haben. So war das gefürchtet. Und wenn wir heute dieses Lied singen, dann ist der altböse Feind ganz sicher nicht die katholische Kirche. Ganz sicher nicht. Wir arbeiten zusammen inzwischen. Wir ziehen gemeinsam an einem Strang. Es gibt immer noch viele Unterschiede, aber wir leben in versöhnter Vielfalt. Wer der allböse Feind war, das hat sowieso jede Generation für sich selbst festgelegt. Zum Beispiel 1914, als dieser Krieg begann, der dann als Weltkrieg in die Geschichte eingehen sollte, und als dann zum Beispiel in Berlin im August die Soldaten aus der Stadt rausmarschierten in den Krieg, da standen Leute am Straßenrand und haben den Soldaten zugejubelt und ihnen Mut gemacht, wenn sie jetzt in den Krieg ziehen, und Augenzeugen haben berichtet, diese Leute haben dann Luthers Lied gesungen, ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Aber so hat Luther sein Lied ja nie gemeint. Das war ja übertragen gemeint. In der zweiten Strophe heißt es ja, wenn wir auf unsere eigene Kraft vertrauen, sind wir verloren. Wichtig ist, dass Jesus Christus für uns streitet. Und der wird sich als Sieger erweisen, aber nicht durch Waffengewalt. Die zweite Strophe, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Und dann in seiner dritten Strophe benennt Luther diesen evangelischen Trotz. Im positiven Sinn, komme ich nachher noch drauf. Diese Furchtlosigkeit, die mich so beeindruckt. Denn Gott hat den Fürst dieser Welt, hat Tod und Teufel an die Kette gelegt. Und wenn wir uns darauf besinnen, wenn wir uns das klar machen, dann kann ein Wörtlein ihn fällen, ihn stoppen. So wie Jesus damals im Boot stand und zum Sturm sagte, schweig still, Schluss, aus. Und der Sturm legte sich. So heißt die dritte Strophe. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sau er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Und dann kommt diese vierte Strophe, die letzte Strophe, die mir immer das Blut in den Adern gefrieren lässt. Nehmen Sie den Leib, gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin. Oh nein, ich lass gar nichts dahin fahren. Ich kann von mir nicht sagen, nehmen Sie Weib und Kind, egal, sollen Sie machen. Und trotzdem singe ich dieses Lied. Und ich singe dann auch die vierte Strophe. Nicht, weil ich der große Held bin, sondern weil ich diesen Zeilen erlauben will, dass sie ihre Frage an mich stellen, die mich mal ein bisschen stupft und zum Nachdenken bringt. Wie weit ist's denn her mit deinem Mut und deiner Furchtlosigkeit? Auch wenn's mal nicht um Weib und Kind geht und um so große Dinge, bist du nicht etwas zu ängstlich? Dieser Anfrage, der will ich nicht ausweichen. Das Wort sie sollen lassen starren und keinen Dank dazu haben, er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Nehmen Sie den Leib, gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben's kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Das ist der Psalm 46 und Luthers Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Und ich will heute die Frage stellen, wie weit her ist es mit uns los? Glauben wir das tatsächlich, dass Gott unser Schutz ist? Oder lesen wir das nur und irgendwie dringt es gar nicht zu uns durch? Es stimmt schon, um uns herum tobt das Chaos. Und ich meine jetzt hier mal nicht das persönliche Chaos, das bei einem vielleicht herrscht. Ich meine jetzt nur mal diese Corona-Geschichte. Die Infektionszahlen steigen und ab morgen gibt es strengere Maßnahmen, gibt es wieder stärkere Einschränkungen. Die Kulturschaffenden und die Gastwirte fürchten um ihre Existenz und sie fürchten zu Recht. Die Zeitungen und Pressedienste schreiben wie wild, pro und contra, alles ist voll. Politiker melden sich zu Wort, solche, die was zu sagen haben und auch andere, und sagen ihre Meinung. Und das alles macht Angst, und zwar gewaltige. Wir stehen mit den Corona-Zahlen auf und gehen mit Corona ins Bett. Wie soll unsere Seele da zur Ruhe kommen? Wir muten uns zu viel Information zu. Alles ist hektisch und aufgeregt wie selten zuvor. Um uns herum tobt das Chaos. Eigentlich genau so, wie es im Psalm 46 beschrieben ist. Oder in Luthers Lied. Eigentlich genau so. Jetzt mal ein Wort zu mir. Wieso sage ich das heute? Ich bin Pfarrer. Ich bin kein Virologe, obwohl auch ich Facebook habe. Alter, das heißt, Sie können von mir heute keinen Kommentar zu Teststrategien oder Infektionszahlen erwarten. Bin ich nicht kompetent. Ich bin auch kein Politiker. Deswegen gebe ich heute keinen Kommentar ab zu den politischen Maßnahmen, die ab morgen gelten, obwohl mich's wirklich pupfert. Sondern ich bin Geistlicher und ich frage, was bedeutet das für unseren Glauben? Wie hilft uns unser Glaube denn jetzt noch? Wie furchtlos sind wir tatsächlich? Und da möchte ich heute Morgen zwei Gedanken mit Ihnen teilen. Der erste Gedanke: Trotz allem Chaos, das um uns herum tobt, gilt für uns, liebe deinen Nächsten. Trotz allem Chaos, das um uns herum tobt, gilt für uns, liebe deinen Nächsten. Das Problem ist ja, wir kämpfen ja gegen einen unsichtbaren Feind. Niemand sieht das Virus. Aber wir wissen, in jedem einzelnen Menschen, dem wir begegnen, kann es stecken. Deshalb müssen wir ja Abstand halten und mehr als je zuvor Hände waschen und Alltagsmaske tragen und lüften und all das. Aber weil das Virus uns nur in anderen Menschen begegnet, verändert sich unser Denken und unser Verhalten. Wir halten Distanz zu anderen. Wir tänzeln um andere herum, um ihnen aus dem Weg zu gehen, wenn es eng wird. Weiß nicht, ob Sie in letzter Zeit mal S-Bahn gefahren sind. Ich habe das Problem, dass ich ab und zu husten muss, schon seit Jahren. Und wenn ich vor einem Jahr in der S-Bahn gehustet habe, war kein Problem, war unangenehm für alle und für mich auch, aber so war es dann. Aber wenn ich jetzt huste, auch unter der Maske, alle zucken zusammen, alle Köpfe fahren herum, die Augen sind geweitet vor Angst. Wir spüren die Angst. Was ist, wenn der jetzt Corona hat? Und die Folge ist, das Misstrauen schleicht sich in unsere Seele hinein. Das geht jetzt schon seit März so und ich spüre eine schleichende Veränderung in der Gesellschaft und ich bin nicht der Einzige, der diese Veränderung spürt. Wir leben immer mehr in einer Kultur des Misstrauens. Das fügt unserer Seele mehr Schaden zu, als wir im Augenblick überhaupt wahrnehmen. Und ich möchte deshalb heute mal an die Geschichte von Kain und Abel erinnern. Kain und Abel, dritte Seite in der Bibel. Die bringen beide ein Opfer, Kain und sein Bruder Abel, für Gott. Und dann heißt es, Gott sieht das Opfer des Abel gnädig an und das Opfer des Kain sieht er nicht gnädig an. Warum auch immer, darum geht mir es jetzt nicht. Und dann heißt es, da ergrimmte Kain sehr und senkte finster den Blick. Und dann bringt Kain seinen Bruder Abel um. Warum eigentlich? Was ist denn los? Steht ja nicht da, warum er ihn umbringt. Steht nur, Blick verfinstert sich. Aber ich denke mal, für Kain muss sein Bruder Abel eine Riesengefahr geworden sein. Sonst hätte er doch nicht umgebracht. Vielleicht hat er gedacht, solange der Abel da ist, zieht Gott bloß den und schaut den gnädig an und mich nicht. Also muss Abel weg. Vielleicht hat er Abel umgebracht, aus diesem Grund. Warum erzähle ich das? Niemand von uns wird jemand umbringen. Aber wir stehen in der Gefahr, in die gleiche Falle zu tappen wie der Kain. Wenn wir einen Menschen, dem wir begegnen, nur noch als Gefahr sehen, und wenn das nur unbewusst abläuft, wir denken gar nicht drüber nach, umso gefährlicher. Also wenn wir nicht mehr unterscheiden zwischen dem Virus und dem Menschen, dem wir gerade gegenüberstehen, dann haben wir jede Menschlichkeit verloren. Aus. Dann werden wir von der Angst beherrscht. Und dann müssen wir uns wie Kain von Gott fragen lassen, warum bist du zornig? Warum ist dein Blick gesenkt? Ich ergänze, warum lässt du dich von Misstrauen zerfressen? Ist es nicht so, wenn du gut handelst, kannst du frei aufblicken? Wenn du aber nicht gut handelst, lauert die Sünde vor der Tür. Nach dir steht ihre Begier. Du aber sollst Herr über sie sein. Herr über das Misstrauen sein und sich nicht vom Misstrauen beherrschen lassen. Wir brauchen an dieser Stelle eine ganz bewusste Entscheidung für die Menschlichkeit. Ich will den Menschen, den ich sehe, nicht als Gefahr sehen, sondern als ein Kind Gottes, einen Menschen, den Gott genauso liebt, wie er mich liebt. Und nur diese bewusste Entscheidung wird uns erlauben, dass wir unsere Menschlichkeit festhalten. Jesus hat nicht gesagt, fürchte deine Nächsten. Er hat gesagt, liebe deine Nächsten. Lassen wir uns nicht von Angst und Misstrauen leiten, sondern entscheiden wir uns aktiv für die Nächstenliebe. Wenn wir das bewusst tun, und da bin ich überzeugt, dann wird auch die Angst als unser ständiger Begleiter wegfallen. Das ist der erste Gedanke, den ich mit Ihnen teilen will. Trotz allem Chaos, das um uns herum tobt, gilt für uns, liebe deine Nächsten. Und jetzt der zweite Gedanke. Wie können wir denn furchtlos glauben? Antwort: Furchtloser Glaube zeigt sich in Trotz und Mut und bringt Glaube, Hoffnung und Liebe zu den Menschen. Furchtloser Glaube zeigt sich in Trotz und Mut und bringt Glaube, Hoffnung und Liebe zu den Menschen. Also zunächst einmal brauchen wir einen gesunden evangelischen Trotz. Sie haben richtig gehört, Trotz. Ich meine nicht das Verhalten eines Kleinkindes, das seinen Willen nicht kriegt und auf den Boden stampft und das ganze Male hat einen Zorn, sagen wir auf Schwäbisch. Das meine ich nicht. Den kleinen Trotzkopf, den meine ich jetzt nicht. Nein, ich meine Trotz positiv gesehen. Das heißt standhaft bleiben, trotz allem, sich wehren. Nehmen wir doch nur mal das Lied von Johann Frank, das wir vorhin gehört haben. Johann Frank wurde 1618 geboren, im gleichen Jahr, in dem der 30-jährige Krieg anfing. Wenn jemand 1939 geboren wurde, dann ist das das Jahr, in dem der Zweite Weltkrieg anfing. Die ganze Kindheit dieses Menschen waren Kriegsjahre. Die ganze Kindheit von Johann Frank waren Kriegsjahre, aber der ging nicht 6 Jahre, der ging 30 Jahre, der 30-jährige Krieg. Die ganze Jugend, seine ganze Zeit als junger Erwachsener, alles Kriegsjahre, 30 Jahre lang. Und es war ja nicht nur Krieg, es war auch die Pest, die wieder mal gewütet hat dann. Als er gerade 9 war, kam die Pest in seine Stadt, in der er gewohnt hat, in Gruben, und hat Tausende von Menschen das Leben gekostet. Und dann, als der Krieg vorbei war, er war inzwischen ausgebildeter Rechtsanwalt, hat er geholfen, seine Stadt wieder aufzubauen, ist Ratsherr geworden, später viele Jahre lang Bürgermeister dieser Stadt. Und 5 Jahre nach dem Krieg hat er dieses Lied geschrieben, Jesu, meine Freude. Dieses Lied zeigt für mich auf unvergleichliche Weise diesen evangelischen Trotz. Aller Unbill zum Trotz vertraue ich auf Gott und bleib standhaft. Unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Trotz dem alten Drachen, trotz dem Todesrachen, trotz der Furcht dazu, tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Gottes Macht hält mich in Acht. Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. Diese Zeilen ermutigen mich zu einem furchtlosen Glauben. Ein Glaube, der allem Chaos trotzt, der sich fest auf Gott verletzt. Auch wenn alles dagegen spricht, Gott spricht dafür. Und das ist mehr als genug. Wie es im Psalm 46 ausgedrückt wird, in allem Chaos ist Gott dennoch unsere Zuversicht, unsere Zuflucht, unsere Hilfe, unsere Fluchtburg, unsere Stärke. Damit wir unseren Glauben furchtlos leben können, brauchen wir einen gesunden evangelischen Trotz und wir brauchen auch einen Schuss Mut. Und das alles erwächst uns aus dem Vertrauen auf Gott. Und das nimmt uns einerseits die Angst und gibt uns andererseits die Kraft, uns anderen Menschen zuzuwenden, Nächstenliebe zu leben. Wie leben wir in diesem furchtlosen Glauben in unserem Corona-Alltag? Ich mache Ihnen ein paar Vorschläge, suchen Sie sich was aus, je nach persönlicher Vorliebe und je nach Ihrer Begabung, die Gott Ihnen geschenkt hat. Erste Möglichkeit, wie wir unseren Glauben furchtlos leben können, Stellung halten. Ich komme nochmal auf Luther zurück und komme jetzt zurück darauf, dass auch er natürlich die Pest erlebt hat. 1527 kam sie nach Wittenberg, viele Leute wurden krank, viele starben in Wittenberg und dann passiert das, was immer passiert, wer sich's leisten konnte, ist abgehauen, hat die Stadt verlassen. Der Kurfürst hat die Universität evakuiert, hat gesagt, ihr müsst alle raus aus der Stadt, geht alle woanders hin, hat sie in Sicherheit gebracht, hat auch zu Luther gesagt, du gehst mit der Universität weg von Wittenberg, dich brauche ich noch. Aber Luther wollte nicht gehen, er ist geblieben. Er sagte, solange die Menschen mich brauchen, bleibe ich. Und er ist als Seelsorger und als Prediger in der Stadt geblieben. Er hielt die Stellung. Und wissen Sie, wenn Sie mal überlegen, was Luther über die Pest und über das eigene Verhalten in der Pest gedacht hat. Und die Pest war ein Killervirus, Corona ist kein Killervirus. Dann sieht man, dass Luthers Haltung sehr modern war. Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, also wer der Krankheit aus dem Weg gehen kann und wer nicht gebraucht wird, soll gehen. Ist okay. Wer krank ist, soll selbst in Quarantäne gehen, damit andere nicht angesteckt werden. Er wollte auch sich nicht unnötig in Gefahr bringen. Er war echt vernünftig. Er wollte alles tun, damit er andere nicht ansteckt. Die damaligen Präventionsmaßnahmen sage ich jetzt gar nicht, weil mit Räuchern kommen wir hier nicht weiter bei uns. Und er sagte, man darf Gott nicht durch fahrlässiges Verhalten in Versuchung bringen. Für ihn war aber genauso klar, wenn mein Nächster mich braucht, will ich weder Orte noch Personen meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen. Und ich frage mich, ob wir davon eine Scheibe abschneiden können. Die Stellung halten, wo wir gebraucht wären. Wäre eine Möglichkeit, da sein für die, die uns brauchen. Das ist eine Möglichkeit. Jetzt die zweite Möglichkeit. Überlegen, was den Menschen gut tut. Das ist was für die Kreativen unter uns. So nach dem Satz aus dem Jeremia-Buch: Suche der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Was brauchen die Menschen in Hausen jetzt? Wir sollen unsere Kontakte verringern, und zwar deutlich. Aber das darf niemanden in die Einsamkeit und in die Isolation treiben. Und wer ist die Bevölkerungsgruppe, die von Einsamkeit geplagt ist? So, jetzt habe ich gedacht, weiß ich. Und dann habe ich von dieser Untersuchung gelesen, die Ärzte gemacht haben, jetzt über die Zeit vom Lockdown im Frühjahr, das wir gehabt haben. Die haben nämlich geschaut, welche Bevölkerungsgruppe hat die größten seelischen Schäden davon getragen. Und dann haben die festgestellt, die Senioren nicht. Die haben schon Schlimmeres erlebt. Nein, die Bevölkerungsgruppe, die überdurchschnittlich viel seelische Schäden vom Lockdown davongetragen hat, das waren die 20- bis 30-Jährigen. Die waren am Durchdrehen, nicht die Senioren. Die Senioren mögen körperlich gefährdet sein, seelisch gefährdet sind diese jungen Leute. Ist das Ergebnis dieser Untersuchung? Hätten Sie das gedacht? Also ich nicht, wirklich nicht. Was denen gut tut, weiß ich jetzt aber auch nicht. Ich bin einfach zu alt dafür. Aber wir sind eine Gemeinschaft von kreativen Menschen und wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die für andere beten. Und da fällt uns schon das ein. Und zum Schluss die dritte Möglichkeit, wie wir einen furchtlosen Glauben leben können, nämlich wenn wir Zeichen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe weitergeben. Wo immer unser Platz ist, mit welchen Menschen immer wir zu tun haben, was auch immer unsere persönliche Begabung ist, von dem hängt es ja ab. Zeichen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe können wir alle geben. Das können ganz kleine Gesten sein, manchmal nur im Vorübergehen. Aber es wird einen Unterschied machen, ob wir diese Zeichen geben oder nicht geben. Das macht wirklich einen Unterschied. Wir können etwas Sinnvolles beitragen für andere Menschen. Auch mit kleinen Gesten können wir den Zusammenhalt fördern, den wir jetzt brauchen, um durch die nächsten Wochen gut durchzukommen. Das meine ich also über den furchtlosen Glauben. Wie können wir einen furchtlosen Glauben leben? Indem wir fest darauf vertrauen, dass Gott unser Schutz und unser Helfer ist in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Indem wir uns bewusst für die Nächstenliebe entscheiden und unsere Mitmenschen nicht als Gefahr sehen, sondern als Kinder Gottes. Und indem wir das bewusst tun, dann wird auch die Angst von uns weichen. Und dann können wir für andere da sein, ob wir jetzt die Stellung halten oder kreativ sind, überlegen, was anderen gut tut, oder Zeichen der Liebe, des Glaubens und der Hoffnung weitergeben. Lassen Sie uns fest darauf vertrauen. Wir hatten in den letzten Wochen hier die Konfirmationen und in jeder Konfirmation stand ein Konfirmand vorne und hat diesen Satz gesagt: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und das gilt es einfach zu leben. Amen.